D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute mit der Hilfe Gottes die Militärdiktaturen in Argentinien und Chile von Stefan Ruderer. Die argentinische Kirche hat mehr noch als die in Chile staatlichen Terror unterstützt. Damals in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Zu diesem Ergebnis kommt unser heutiger Gast, der Historiker Dr. Stefan Ruderer. Tausende Menschen in beiden Ländern fielen dieser Politik zum Opfer. Er sprach am 28. Juni innerhalb der Ringvorlesung Religion und Gewalt Erfahrungen aus 3 Jahrtausenden Monotheismus an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Ruderer studierte Geschichte, Ethnologie und Germanistik in Heidelberg und Santiago de Chile. 2004 und 2005 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 2008 wurde er promoviert. Seitdem ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Exzellenzcluster Religion und Politik. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen unter anderem die Vergangenheits- und Erinnerungspolitik sowie die Militärdiktaturen in Lateinamerika. Hören Sie hier also nun mit der Hilfe Gottes die Militärdiktaturen in Argentinien und Chile von Stefan Ruderer.
Ich möchte heute über die Rolle der katholischen Kirche während den Militärdiktaturen in Argentinien und Chile reden. Und es sollen eben auch durch den Vergleich der beiden Länder die beiden zentralen Aspekte in der Beziehung zwischen Religion und Gewalt angesprochen werden, um die es in diesen Vorlesungen geht. In Argentinien und Chile haben wir sowohl mit religiöser Legitimation von Gewalt als auch mit religiöser Delegitimation von Gewalt zu tun. Deshalb möchte ich auch mit 2 Zitaten beginnen. Das erste Zitat stammt von Marcial Castro Castillo, einem argentinischen Militärkaplan aus dem Jahr 1979, also aus der Zeit der Diktatur. Und das lautet: Um den falschen Vorwürfen oder Gegenargumenten gegen die Todesstrafe zu antworten, erklärt der heilige Thomas: Die Aussage mit dem Weizen und dem Unkraut bezieht sich auf den Fall, dass man den Schlechten nicht töten kann, ohne auch den Guten zu töten. Wenn aber der Tod des Schlechten keine Gefahr für die Guten beinhaltet, sondern sogar Sicherheit und Schutz gewährt, dann ist es erlaubt, diese zu töten. Das zweite Zitat ist von der chilenischen Bischofskonferenz aus dem Jahr 1978, also fast die gleiche Zeit, auch zur Zeit der Diktatur in Chile. Das lautet: Das Gebot, du sollst nicht töten, ist und bleibt die Basis jeder Zivilisation und selbstverständlich auch von jedem christlichen Humanismus. Beide Aussagen beziehen ihre Legitimation, trotz des sich widersprechenden Charakters, aus der christlichen Religion. Und beide Aussagen können diese Legitimation, so scheint es mir zumindest als Nicht-Theologen, mit einem gewissen Recht beanspruchen. Im Hinblick auf die Beziehung zwischen Christentum und Gewalt verweisen die Zitate auf ein komplexes und vielschichtiges Verhältnis. Diesem ambivalenten Verhältnis zwischen Religion und Gewalt gilt es, immer anhand einer Untersuchung von Einzelfällen nachzugehen. Ich möchte dies heute am Beispiel der Rolle der katholischen Kirche während den letzten Militärdiktaturen in Chile und Argentinien machen. Dabei geht es mir darum zu zeigen, dass man den theologischen Charakter der Gewaltanwendung, also die religiöse Legitimation, ernst nehmen muss, für das Verständnis der religiös legitimierten Gewalt aber eine rein theologische Analyse, die auf das gewalttätige oder pazifistische Wesen des Christentums abzielt, häufig nicht ausreicht. Dafür scheint mir die Zusammenarbeit zwischen mehreren Disziplinen, wie sie hier im Cluster ja praktiziert wird, notwendig. Der Vergleich zwischen Chile und Argentinien zeigt, dass sich in kulturell und sozial ähnlichen Ländern während einer historisch ähnlichen Situation und bei zumindest zu Beginn der Diktatur politisch ähnlichen Überzeugungen innerhalb des Episkopats in beiden Landeskirchen ein unterschiedlicher religiöser Diskurs gegenüber der Diktatur durchgesetzt hat. Zum Verständnis dieser Haltung muss man neben der religiösen Argumentation auch historisch gewachsene Strukturen, den politischen Kontext und persönliche Interessen und Wertvorstellungen der Akteure berücksichtigen. Ich möchte dabei so vorgehen, dass ich Ihnen erst ganz kurz die Diktaturen in Chile und Argentinien erläutere, um dann auf die religiöse Legitimation bzw. Delegitimation der Gewalt einzugehen, und zwar sowohl bei der Militär- als auch bei der Kirchenführung der beiden Länder. Danach sollen die Gründe für die Haltung der Kirche kurz verfolgt werden, um zum Schluss zu einem vergleichenden Fazit zu kommen. Beginnen möchte ich mit der argentinischen Militärdiktatur. Der Militärputsch vom 24. März 1976 kam für die argentinische Gesellschaft nicht überraschend, da die Jahre davor von Anschlägen von Guerillagruppen und der Gewalt von paramilitärischen Gruppen bestimmt waren und der Regierung die Kontrolle über die Situation immer mehr entglitten war. Die Militärjunta unter der Führung von General Videla stützt ihre Regierung auf zwei Säulen. Zum einen auf den Kampf gegen Subversion und zum anderen auf eine neoliberale Wirtschaftspolitik. Die gewünschten wirtschaftlichen Erfolge blieben jedoch aus, sodass die Militärregierung spätestens Anfang der 80er Jahre immer mehr in die Kritik geriet. Nachdem 1982 der Krieg um die Falklandinseln gegen Großbritannien verloren ging, war das Ende der Diktatur nicht mehr aufzuhalten. 1983 musste das Militär die Regierung an den demokratisch gewählten Präsidenten Alfonsin abgeben, ohne den Übergangsmodus noch beeinflussen zu können. In den Jahren der Diktatur produzierten die Streitkräfte allerdings, und da zitiere ich den Bericht der argentinischen Wahrheitskommission, die größte Tragödie in der Geschichte Argentiniens. Ich will hier nur ein paar Zahlen nennen, um Ihnen zu zeigen, dass das Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen wahrlich erschreckend war. Der offizielle Bericht der argentinischen Wahrheitskommission dokumentiert fast 9.000 Verschwundene. Menschenrechtsgruppen sprechen von bis zu 30.000 verschwundenen Opfern. Zu den besonders grausamen Verbrechen des argentinischen Staatsterrorismus zählte die Praxis, schwangere Frauen erst nach der Geburt des Kindes zu töten und die Kinder dann von Militärangehörigen adoptieren zu lassen. Insgesamt mussten rund eine 500.000 Menschen ins Exil fliehen. Die Repression erfasste weite Teile der Gesellschaft und wurde zu einem zentralen Merkmal der Diktatur. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass ein Großteil der Kirchen- und Militärelite in Argentinien die Überzeugung teilte, dass diese Gewalt im Namen einer auch religiös definierten Wahrheit durchaus gerechtfertigt gewesen sei. Zuvor aber zur chilenischen Diktatur. Da sehen Sie hier den Diktator Augusto Pinochet im Bild. Der chilenische Militärputsch vom 11. September 1973 kam zwar auch nicht wirklich überraschend, hatte jedoch eine andere Bedeutung als in Argentinien, denn er richtete sich gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Allende, dessen Experiment des demokratischen Wegs zum Sozialismus damit gewaltsam beendet wurde. Die Diktatur unter Augusto Pinochet basierte ähnlich wie in Argentinien vor allem auf der brutalen Repressionspolitik und der neoliberalen Wirtschaftspolitik, dauerte jedoch wesentlich länger, nämlich fast 17 Jahre. Dies lag auch daran, dass in Chile die neoliberalen Reformen zu einer Stabilisierung der Wirtschaft führten und man die verheerenden sozialen Folgen des Neoliberalismus dadurch etwas kaschieren konnte. Möglich waren diese Reformen aber nur, weil die Diktatur mit äußerster Brutalität gegen Regimegegner vorging. Die Hauptphase der Repression erstreckte sich bis 1978, in der die Politik des Verschwindenlassens und der Folter dominierte. Danach wurde der Staatsterror etwas eingeschränkt und das Verschwindenlassen im großen Ausmaß durch die Unterdrückung von Massenprotesten ersetzt. Insgesamt zählen die Berichte der Wahrheitskommission über 3.000 Tote oder Verschwundene und knapp 30.000 Folteropfer auf, wobei die tatsächlichen Zahlen auch hier etwas höher liegen dürften. Die folgende Analyse der religiösen Gewaltlegitimation in Chile soll deutlich machen, dass Ausmaß und Verlauf der Menschenrechtsverbrechen auch vom religiös fundierten Widerstand von Teilen der katholischen Kirche beeinflusst wurden. Beginnen möchte ich mit dem Befund der religiösen Legitimation der Gewalt des argentinischen Militärs. Schon einen Tag nach dem Putsch legte das argentinische Militär ein Dokument mit seinen prinzipiellen Zielen vor. Es sollte vor allem darum gehen, die grundlegenden Werte der Nation wiederherzustellen. Im zweiten Punkt des Dokuments wurde deutlich gemacht, um welche Werte es sich handelte. Ich zitiere aus dem Dokument: Gültigkeit der Werte christlicher Moral, nationaler Tradition und der Würde des argentinischen Wesens. Zitat Ende. Wenn der dritte Punkt auf das zukünftige gewaltsame Vorgehen einging. Wieder aus dem Dokument: Gültigkeit der nationalen Sicherheit, in dem Subversion und ihre Ursachen beseitigt werden. Der unmittelbare Zusammenhang zwischen der Verteidigung der christlich-nationalen Werte und dem Kampf gegen die Subversion wurde schon hier explizit. Dieser Zusammenhang stand im Mittelpunkt der Argumentation der argentinischen Militärführung, um die Repression gegen die eigene Bevölkerung zu rechtfertigen. Dadurch, dass die nationalen Werte in erster Linie als katholisch definiert wurden, konnte die christliche Religion als Legitimationsgeberin dienen, wenn es um die Verteidigung dieser Werte ging, also auch, wenn es darum ging, Gewalt gegen den subversiven Feind auszuüben. Die Idee der religiösen Legitimation war tatsächlich weit verbreitet unter der argentinischen Militärführung. Das möchte ich hier in einigen Beispielen zeigen. Für den Diktator Videla stellte die Verteidigung der christlichen Nation das erste Argument dar, um die staatliche Repression zu rechtfertigen. Zitiere Videla: Argentinien hat einen Angriff des subversiven Terrorismus erlitten und unter der Gefahr, seine Identität als Nation zu verlieren, sah sich gezwungen, die Risiken und Folgen eines Krieges auf sich zu nehmen, um die Einheit der Nation nach christlichem Verständnis der Welt und der Menschheit zu bewahren. Das Argument einer religiös definierten nationalen Identität stattete das Vorgehen gegen die eigene Bevölkerung somit einem positiven Ziel aus, welches es erlaubte, auch die Anschuldigungen hinsichtlich der Menschenrechtsverbrechen in ihr Gegenteil zu verkehren. Denn die Repression, so wieder Videla, Zitat, geschah gerade zur Verteidigung der Menschenrechte der argentinischen Bevölkerung. Sie waren bedroht durch den Angriff des subversiven Terrorismus, der unsere Lebensweise, welche sich nach der christlichen Vision der Welt und des Menschen richtet, zu ändern suchte. Dabei lassen sich zahlreiche theologische Denkmuster in der Argumentation der argentinischen Militärs feststellen. Von der Idee des gerechten Kriegs, dem Märtyrertod der eigenen Soldaten, bis hin zum apokalyptischen Kampf gegen den Antichrist, glaubten die argentinischen Militärs durchaus, ihre Gewalt im Auftrag Gottes auszuüben. Auch hier wieder nur einige Beispiele. In dem Gerichtsprozess gegen die Militärjunta von 1985, also nach der Diktatur, beriefen sich die Anwälte von Leopoldo Galtieri, dem vorletzten Präsidenten der Diktatur, ganz explizit auf Aussagen von Augustinus und Vittoria zum gerechten Krieg, um darzulegen, dass ihr Mandant eben keinen schmutzigen Krieg geführt habe, sondern die Gewalt gegen die eigene Bevölkerung durchaus religiös gerechtfertigt gewesen sei. Der gerechte Krieg wurde hier also sogar als juristisches Argument herangezogen. Ebenso definierte der Oberst Aldorico in einer Ansprache an die unteren Offiziersränge den Militärdienst, Zitat, er ist ein Priesteramt mit Berufung zum Dienst. Er ist eine Formung der Persönlichkeit mit geistiger und körperlicher Veranlagung zum Einsatz von Gewalt für höhere Zwecke und als letztes Mittel. Der Kriegsdienst erscheint hier als Priestertum, bei dem die Lehre des gerechten Kriegs, also Gewalt als letztes Mittel zum höheren Zweck, implizit auftaucht. Noch deutlicher wurde der General Catuzzi, der über den Kampf gegen die Subversion sagte, Zitat, dies ist ein notwendiger Kampf, um eine Werteskala zu verteidigen. Es ist, definitiv, ein Kampf zwischen Gott und Nicht-Gott, von der einen Seite gegen eine andere. In diesem Kampf gegen den antichristlichen Nicht-Gott konnte der Einsatz der eigenen Soldaten mit dem Opfertod Christis verglichen werden. So sagte der General Suárez Masson über seine Männer, Zitat, der Soldat repräsentiert Gott, denn er gibt sein Leben für die anderen. Wenn er stirbt, dann nur für das Vaterland. Insgesamt scheinen mir diese Aussagen darauf zu verweisen, dass ein Großteil des argentinischen Militärs davon überzeugt war, dass sich die Menschenrechtsverbrechen christlich rechtfertigen ließen. Diese christliche Legitimation stellte für die Generäle auch die notwendige Voraussetzung dar, um die staatliche Repression überhaupt auszuüben. So forderte der General Menéndez ganz bewusst die Unterstützung der Priester an. Zitat, der Kaplan muss uns eine moralische Unterstützung für unseren Kampf sein und uns sagen, dass unser Kampf ein Kreuzzug ist, um ihn von der allgemeinen Gewalt zu unterscheiden, gegen die sich so viele Stimmen auflehnen. In die gleiche Richtung zielt die Aussage des Generals Ramón Camps, Polizeichef der Provinz von Buenos Aires. Zitat, wir haben hier eine Motivation, für die wir bereit sind zu kämpfen und zu sterben. Mehr noch als der ideologische, ökonomische und militärische Kampf ist unsere solideste Waffe unsere Religion und ihre geistigen Werte. Für viele dieser Beispiele könnte ich noch wesentlich mehr Zitate anbringen. Wichtig dabei ist mir nur, dass deutlich wird, dass wir es beim argentinischen Militär mit einer moralisch-religiösen Aufladung der Gewalt zu tun haben. Ohne dass man das historisch beweisen kann, sprechen viele dieser Aussagen doch dafür, dass einige der Generäle wohl tatsächlich geglaubt haben, sich in einem gerechten Krieg zu befinden und christlich zu handeln. Damit sollen und können sie nicht entschuldigt werden, aber ich denke, man muss dieses katholische Gedankengut im Zusammenhang mit der Gewalt der Diktatur ernst nehmen. Damit zum chilenischen Militär. Auch die chilenische Militärjunta legte eine Erklärung vor, in der sie die Gründe für den Putsch darstellte. Dabei wurde in erster Linie eine Gefährdung des christlichen Gesellschaftsmodells konstatiert. Zitat aus dieser Erklärung. Der Tradition des Vaterlands und der großen Mehrheit unseres Volkes entsprechend, respektiert die chilenische Regierung die christliche Konzeption des Menschen und der Gesellschaft. Diese formte unsere Zivilisation und ihre andauernde Missachtung provozierte zu einem Großteil den moralischen Verfall, der heute unsere Zivilisation gefährdet. Das chilenische Militär sah sich also ebenso eindeutig als Verteidiger der Christenheit, die es vor den Angriffen der marxistischen Ideologie zu schützen galt. Die christliche Legitimation spielte auch in Chile eine herausragende Rolle bei der Begründung des gewaltsamen Eingreifens des Militärs. Auf den ersten Blick überwiegen die Parallelen zum argentinischen Fall. Doch lassen sich bei genauer Analyse Unterschiede feststellen, die, zusammen mit der Reaktion der Institution Kirche, Auswirkungen auf den Legitimationsdiskurs in Chile haben sollten. In Chile ging es in erster Linie um eine Verteidigung des Putsches und der Militärregierung, die aufgrund der demokratischen Legitimation der Regierung Allende einer besonderen Rechtfertigung bedurften. Eine Legitimation der konkreten physischen Gewalt wurde dabei zumeist nur implizit angesprochen. Daher geriet in der Folgezeit die theologische Rechtfertigung dieser Gewalt, dieser christlich inspirierten Regierung, immer mehr in den Hintergrund. So rechtfertigte Pinochet im Dezember 1975 den gewaltsamen Putsch zur Verhinderung eines Bürgerkriegs, denn, Zitat von Pinochet, bei der Durchführung haben wir unsere hohen moralischen Ziele christlicher Inspiration mit dem Realismus, die eine autoritäre Regierung benötigt, verbunden, um den sozialen Frieden zu sichern. Die Verhinderung eines Bürgerkriegs, die Sicherung des sozialen Friedens und nicht die Subversion der nationalen Werte, wie im Diskurs Videlas, dienten hier als oberste Legitimation des Militärs. Der Putsch wurde zwar auch in Chile theologisch legitimiert, aber relativ schnell wurde vor allem mit politischen, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Faktoren argumentiert. So geht auch der chilenische Botschafter vor dem Vatikan in seiner ersten persönlichen Audienz bei Paul VI., entgegen dem, was man vielleicht erwartet hätte, überhaupt nicht auf die christliche Inspiration der Militärregierung ein, sondern verweist darauf, dass der Putsch, Zitat, absolut gerechtfertigt war durch die chaotische Situation, in der sich das Land befand, durch die Forderung der Mehrheit der Chilenen. Nicht mal vor dem Papst wird hier also die Karte der religiösen Legitimation ausgespielt. Diese Haltung setzt sich in der Folgezeit fort. In einem vielgelesenen Buch eines Militärkaplans, das die Junta und den Putsch theologisch legitimiert, wird die Gewalt aber ausgeblendet oder auf Fehler reduziert, die, Zitat aus diesem Buch, nicht die Frucht der Wünsche unserer Regierung sind, sondern des unverantwortlichen Handelns von Untergebenen. In Chile nahmen die Hinweise auf die katholische Lehre nicht den gleichen Stellenwert ein wie in Argentinien, wenn es um die Frage der konkreten Gewalt ging. So ist es nicht verwunderlich, dass sich die Legitimationsdiskurs in Chile, auch im Zusammenhang mit der Reaktion der Bischöfe, nach den ersten Jahren des Regimes wandelten und die Anspielung auf die Rettung des christlichen Abendlands immer mehr in den Hintergrund drückten. Relativ bald verlegte sich die Militärregierung auf eine Strategie, in der sich Elemente der historischen Legitimation, der konstitutionellen Legitimation und der ökonomischen Legitimation verbanden. Diese Versuche, eine breite Legitimationsbasis aufzubauen, gab es auch in Argentinien. Doch blieb dort gerade in Bezug auf den Staatsterrorismus die religiöse Legitimation als wichtigstes Argumentationsmuster erhalten, wenn sie in Chile immer sporadischer gebraucht wurde. Soweit der Befund für das Militär. Schauen wir uns nun kurz an, wie die Kirchenhierarchie jeweils darauf reagiert hat. Ich fange an wieder mit den argentinischen Bischöfen. Innerhalb der Forschung ist man sich einig, dass die Reaktion der argentinischen Bischöfe als grundsätzliche Zustimmung zum Militärregime verstanden werden kann. Dabei muss man jedoch bedenken, dass auch der Episkopat nicht als homogener Block zu verstehen ist. Auch hier gab es Gegenstimmen und deutliche Opposition zur Diktatur. Diese war jedoch in der Minderheit. Das, was ich im Folgenden referiere, entspricht zumindest der Meinung einer Mehrheit der Bischöfe. Schon in der ersten Deklaration der Bischofskonferenz nach dem Putsch diente das Argument der chaotischen Lage, in der sich Argentinien befunden habe, zur Begründung der Einschränkung der Menschenrechte, so dass man nicht erwarten könne, dass, Zitat aus diesem Dokument, die Sicherheitsorgane mit der gleichen chemischen Reinheit wie in Friedenszeiten arbeiten, während jeden Tag Blut fließt. Der euphemistische Terminus der chemischen Reinheit legitimierte hier implizit die Repressionsmethoden der staatlichen Organe. In der Folgezeit wurde diese Haltung nur leicht modifiziert, wobei die aufkommende Kritik am Staatsterrorismus, die es durchaus gab, nur sehr bedingt theologisch begründet wurde. Wenn die Bischöfe in ihren Appellen an die Militärjunta Kritik an deren gewalttätigen Handeln einfließen ließen, dann wurde dies zum einen zumeist als Weitergabe von Sorgen der Bevölkerung dargestellt, das heißt nicht als eigene Position, und zum anderen eher politisch-strategisch als religiös begründet. Eine unmittelbar theologisch begründete Ablehnung der Gewalt durch die Kirchenhierarchie lässt sich nur in dem wiederholt auftauchenden Zitat aus dem Römerbrief Paulus ausmachen, der Zweck heiligt die Mittel nicht, welches erstmals in einem Dokument der Bischofskonferenz vom März 1977 zitiert wurde. Gleichzeitig wurde diese Kritik an der Gewalt jedoch relativiert, indem im gleichen Dokument das Kriterium des Gemeinwohls zur Einschränkung der Menschenrechte geltend gemacht wurde. Und das entsprach durchaus der Logik des gerechten Kriegs, in dem sich die Militärs wähnten. Eine weitere theologisch begründete Delegitimierung der Gewalt findet sich in den Dokumenten der Bischofskonferenz nicht. Ganz im Gegenteil verweisen die Aussagen einzelner Bischöfe auf eine grundsätzliche Zustimmung zum Kampf gegen den Kommunismus, wobei durchaus eine Rhetorik der Gewalt erkennbar ist. So bestätigen zahlreiche Bischöfe das Feindbildschema des Militärs, indem sie Kommunismus und Marxismus als unvereinbare Gegenpole zum Christentum darstellten, deren gewaltsame Bekämpfung aus diesem Grund religiös und moralisch gerechtfertigt sei. So führte der Bischof von San Juan aus, Zitat, in der Geschichte der Menschheit gibt es Elemente, die zum Frieden beitragen. Und das Wichtigste ist ohne Zweifel das Christentum. Aber gegen die Realität des Christentums stellt sich eine andere Realität, die es zu bekämpfen gilt, der Kommunismus. Innerhalb der katholischen Aktion Argentiniens stand also die Diagnose der Kirche eindeutig fest. Denn, so der Nuntius, Zitat, das Land besitzt eine traditionelle Ideologie. Und wenn irgendjemand beabsichtigt, ein anderes und fremdes Weltbild durchzusetzen, dann reagiert die Nation genau wie ein menschlicher Organismus mit Antikörpern auf die Keime. Und auf diese Weise entsteht Gewalt. Die Krankheitsmetapher wurde dabei genauso gebraucht wie das Thema der Reinigung. Der Erzbischof von Buenos Aires, Juan Carlos Aramburu, antwortete auf die Frage eines Journalisten nach einer marxistischen Infiltration in der Kirche, Zitat, unverzüglich würde ich Maßnahmen ergreifen, um diesen Tumor zu verhindern, denn Marxismus und Christentum passen nicht zusammen. Dieser Tumor würde die Kirche ihrer Identität berauben. Während für den Bischof von Bahía Blanca mit Blick auf das Vorgehen der Streitkräfte feststand, Argentinien hat Läuterung nötig. Es reinigt sich, denn Argentiniens Weg wurde von Christus aufgezeigt. Es ist der Weg, der vom Heiligen Evangelium vorgegeben wird. Der Argentinier ist gekennzeichnet mit dem Kreuz Christi. Die Bischöfe glaubten also, dass das christliche Vaterland gereinigt werden müsse, denn, so der Provikar Bonamin in Richtung der Feinde der Nation, Zitat, diejenigen, die auf der Seite des Teufels stehen, sind Vorarbeiter des Todes und müssen auch die Konsequenzen dafür tragen. Die Reinigung konnte aus der Sicht eines Großteils des Episkopats nur das Militär übernehmen. Viele Bischöfe sahen im Militär tatsächlich ein Werkzeug Gottes, denn, so ein letztes Zitat des Militärbischofs von 1982, die Streitkräfte sind notwendig nach der Erbsünde und ihre Mitglieder erfüllen eine Berufung, also einen Ruf Gottes und werden deshalb von Gott geliebt. Ich möchte nochmal betonen, dass es auch andere Meinungen innerhalb der Bischöfe gab und einige auch ihre deutliche Ablehnung der Diktatur zum Ausdruck brachten. Trotzdem spiegeln diese Aussagen den Tenor zumindest eines Großteils der Meinung des Episkopats wider. Die vorsichtige Kritik an der Gewalt wurde kaum theologisch fundiert, die Unterstützung für das gewaltsame Vorgehen kam jedoch häufig in religiöser Sprache daher. So konnte sich das Militär in seinem göttlichen Sendungsbewusstsein bestätigt fühlen.
Sie haben den Hörsaal auf D-Radio Wissen eingeschaltet und verfolgen zurzeit das Referat des Historikers Stefan Ruderer unter dem Titel »Mit der Hilfe Gottes – Die Militärdiktaturen in Argentinien und Chile«. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's damit weiter.
D-Radio Wissen – Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Anders sah die Situation in Chile aus. Schon in dem ersten wichtigen Dokument der Bischofskonferenz, einem Aufruf zur Versöhnung vom April 1974, zitierten die Bischöfe mehrfach Stellen aus den Evangelien, um deutlich zu machen, Zitat aus diesem Dokument, dem Feind verzeihen, für unsere Verfolger beten und die, die uns verfluchen, segnen. Das sind nicht nur schöne Worte, die uns berühren, sondern die einzige Weise, ein stabiles Zusammenleben zu begründen. Wir Christen müssen uns nicht nur mit unseren Feinden von gestern versöhnen, wir müssen auch Handwerker des Friedens sein. Innerhalb des Kontextes der starken Repression, der in Chile zu diesem Zeitpunkt herrschte, war dieser theologisch begründete Aufruf zur Versöhnung eine deutliche Kritik am gewalttätigen Vorgehen der Militärs. Diese Kritik speiste sich dabei nicht so sehr aus einer politischen Überzeugung, sondern ist in den Texten der Bischöfe eindeutig religiös legitimiert. So wies die chilenische Kirchenführung 1975 zwar darauf hin, dass, Zitat, wir glauben, dass es gerecht ist, anzuerkennen, dass die Streitkräfte am 11. September dem Wunsch der Mehrheit entsprochen und ein großes Hindernis für den Frieden beseitigt haben, also eine politische Unterstützung des Regimes. Dasselbe Dokument stellte aber eine profunde theologische Abhandlung über den Frieden dar, in dem eine Vielzahl von Bibelzitaten gegen die Gewalt aufgeführt wurden. Der Ursprung dieser pazifistischen Haltung lag dabei für die chilenischen Bischöfe in der religiösen Überzeugung, dass der Mensch als Sohn Gottes den Respekt für seinen Mitmenschen nicht verlieren dürfe. Denn, Zitat aus dem Dokument der Bischofskonferenz, gesegnet sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes genannt. Diese theologisch fundierte Auffassung war auch die Basis für die Menschenrechtsarbeit der Kirche, wie sie sich in der Gründung der Vicaría de la Solidaridad ausdrückte. Bei der Vicaría de la Solidaridad handelt es sich um ein Vikariat, das in erster Linie juristisch, aber auch durch soziale Hilfsmaßnahmen die Opfer der Diktatur unterstützte. Und das als Vikariat auch unmittelbar unter dem Schutz der Kirche stand. Dass es sich gerade bei der Arbeit der Vicaría um eine im christlichen Glauben fundierte Positionierung handelte, verdeutlichte der Gründer, Kardinal Silva Henriquez, selbst. Zitat, der eigentliche Grund ist die Treue zu einem göttlichen Auftrag. Die Kirche will helfen, die Zivilisation der Liebe zu schaffen. Deshalb verteidigt sie den Menschen und wird ihn immer verteidigen, in seiner heiligen Würde als Sohn und Tempel Gottes und in den Rechten, die diese Würde ausdrücken und sichern. Dabei zitierte der Kardinal Psalm 8 aus dem Alten Testament, in dem der Mensch zu Krone und König der göttlichen Schöpfung erklärt wird. Diese Aussagen machen deutlich, dass der Kritik an der Gewalt durch die chilenische Kirche ein Menschenbild zugrunde lag, welches sich in dem Glauben an die göttliche Abstammung aller Menschen theologisch fundierte. Auch für diese Haltung ließen sich noch zahlreiche weitere Aussagen anführen. Wichtig ist mir hier jetzt vor allem zu zeigen, dass diese deutliche Delegitimierung der Gewalt nicht zu sehr politischen Gründen entsprang, sondern klar theologisch fundiert war. Die chilenischen Bischöfe überließen das Feld der theologischen Legitimierung also nicht der Militärführung. Ihr deutlicher theologischer Widerspruch führte, im Gegensatz zu Argentinien, auch dazu, dass die Pinochet-Diktatur eine offensiv vertretene theologische Legitimation relativ schnell aufgeben und sich nach anderen Legitimationsquellen umsehen musste. Insgesamt scheint mir entscheidend zu sein, dass im Hinblick auf die Gewaltfrage in Argentinien das Militär sich im Grunde deutlicher der religiösen Argumentation bedient als die Bischöfe selbst. Deren grundsätzliche Zustimmung zum Regime führte dann dazu, dass die christliche Rechtfertigung der Gewalt aufrechterhalten werden konnte, die argentinischen Militärs also überzeugt sein konnten, für die religiöse Wahrheit schlechthin zu kämpfen. In Chile hingegen führte die deutliche theologisch fundierte Haltung der Bischöfe dazu, dass das Militär seine Legitimation nicht allein mit einem religiösen Diskurs begründen konnte, sondern weitere Legitimationsquellen suchen musste. Dieser Wandel in der Legitimation führte zumindest mittelfristig und im Gegensatz zum argentinischen Fall auch zu einer Mäßigung in der Repressionspolitik. Es ist sicherlich schwierig, das historisch zu beweisen, aber wenn man sich den religiösen Diskurs und den Verlauf der Repression in den beiden Ländern anschaut, dann kann man schon sagen, dass die religiöse Gewaltlegitimation bzw. Delegitimation in den beiden Ländern ganz konkrete Auswirkungen auf die Repressionsmaßnahmen besaß. Ich möchte mich aber im zweiten, kürzeren Teil des Vortrags den historischen Gründen zuwenden, die diese unterschiedliche Haltung der argentinischen und chilenischen Kirche erklären können. Man kann dabei zumindest grob zwischen langfristigen, mittelfristigen und unmittelbaren Faktoren unterscheiden. Langfristig kommt der unterschiedlichen Entwicklung im Verhältnis von Staat und Kirche große Bedeutung zu. In Argentinien bildete sich in den 30er Jahren der Mythos des Vaterlands als katholische Nation. Gegen die liberalen Regierungen und die laizistisch geprägte Moderne wurde von der Kirche der integrale Katholizismus als Quelle einer neuen nationalen und kulturellen Identität postuliert, der mit Hilfe des Staates die gesamte Gesellschaft für Christus zurückerobern sollte. Der wichtigste Bündnispartner des integralen Katholizismus war dabei das Militär, mit dessen ersten Putsch 1930 der Aufstieg der katholischen Nation einherging. Wenn die Kirche die zahlreichen Staatsstreiche im 20. Jahrhundert nutzte, um ihre Überzeugungen mit Hilfe der autoritären Militärregierung zu verbreiten, beriefen sich die Militärs auf die katholischen Werte, um ihr politisches Eingreifen zu legitimieren. Beide Institutionen sahen sich als die wichtigsten Stützpfeiler der katholischen Nation. Der Katholizismus wurde zum integralen Bestandteil der nationalen Identität und Kreuz und Schwert zu den Garanten dieser Nation. Diese enge und historisch gewachsene Beziehung zwischen Kirche und Militär in Argentinien funktionierte auch während der letzten Militärdiktatur. In Argentinien sah sich die Kirche nie gezwungen, ihre engen persönlichen Beziehungen zur jeweiligen Regierung, die ja häufig eine Militärregierung war, aufzugeben. Ihre Interessen konnte sie mit Hilfe des Militärs zumeist durchsetzen. In Chile hingegen führte die Verfassung von 1925 zu einer damals recht einvernehmlich verlaufenden Trennung von Staat und Kirche. Diese Trennung führte dazu, dass sich die Kirche in größerer Unabhängigkeit von der Regierung entwickeln konnte. Gleichzeitig sorgte die lange demokratische Tradition Chiles dafür, also in Chile gab es vor 1973 nur einmal, nämlich 1924, ein kurzes Eingreifen des Militärs, ansonsten existierte durchgehend ein zumindest formal demokratisches System. Diese demokratische Tradition sorgte dafür, dass für die Kirche nicht so sehr das Militär, sondern eher die politischen Parteien, ganz konkret die sich ab Mitte der 30er Jahre bildenden Christdemokraten, zur Option wurden, um politischen Einfluss auszuüben. Hinzu kam ein größerer Einfluss des Sozialkatholizismus und die Tatsache, so zumindest einige Autoren, dass der katholischen Kirche in Chile durch den Protestantismus und evangelikale Gruppen eine größere Konkurrenz erwachsen ist als in Argentinien. Die Kirche reagierte darauf, indem sie sich mehr den von den Evangelikalen besonders angesprochenen ärmeren Bevölkerungsschichten zuwandte. Aufgrund dieser Entwicklung besaß die chilenische Kirche Anfang der 70er Jahre zum einen keine direkte politische Bindung mehr und sah sich mehr in einer Vermittlerposition innerhalb der politischen Lager. Und zum anderen gab es schon eine längere Tradition der Hinwendung zu den Armen und Unterdrückten, die nach dem Putsch dann weiterverfolgt wurde. Die unterschiedliche historische Entwicklung führte auch dazu, dass unterschiedliche Akteure Einfluss innerhalb der Kirche und gegenüber dem Militär hatten. In Argentinien fanden sowohl der Militärklerus als auch konservative katholische Laiengruppen Gehör unter den Bischöfen und Generälen. Insbesondere die argentinische Ciudad Católica, ein Ableger der französischen Cité Catholique, die in den 40er Jahren von Mitarbeitern von Charles Maurras gegründet wurde, verbreitete mit ihrer Zeitschrift die theologische Rechtfertigung der Gewalt. Dabei wurde sowohl auf das Alte als auch auf das Neue Testament zurückgegriffen. Und ich zitiere aus dieser Zeitschrift, die tatsächlich sehr viel gerade unter Militärs gelesen wurde: Fest steht, dass weder Christus noch die Apostel das militärische Leben verurteilt haben. Und wenn schon das komplette Alte Testament durchlaufen ist von heldenhaften Beispielen mit starker ethischer Prägung, so ist es derselbe Christus, unser Herr, der in der Fülle des Neuen Testaments ein für alle Mal ankündigt, dass er nicht gekommen ist, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Solche Aussagen fielen gerade beim Militär auf fruchtbaren Boden. Aber auch der Militärklerus sah seine Aufgabe in erster Linie in einer Rechtfertigung der Gewalt der Diktatur. Um das zu zeigen, genügt ein Zitat des Militärvikars und Erzbischofs von Paraná, Adolfo Tortolo, von 1976, das zwar etwas länger ist, in seiner Eindeutigkeit aber so aussagekräftig, dass ich es hier ganz zitieren möchte. Ich zitiere den Militärvikar: Man darf nicht vergessen, dass die legitime Verteidigung legitim ist. Man muss außerdem bedenken, dass der subversive Verbrecher normalerweise durchdrungen ist von einer Ideologie, die ihn sogar zum Gefangenen sagen lässt, ich werde wieder töten. Diejenigen, die das Vaterland in seinem Namen verteidigen, erfüllen ihre Pflicht mit dem Krieg. Und das Thema des Krieges studiert der heilige Thomas innerhalb des Kapitels über die Tugend der Nächstenliebe als einen Akt der Liebe. Lasst uns also Sensibilität, aber auch Ausgewogenheit haben, um einen Feind richtig einzuschätzen, den Pius XI. Schon 1925 als von Grund auf pervers deklarierte und der sich in seiner Bosheit noch spezialisiert hat. Geben wir uns selbst und dem Militär die theologischen Motive, die uns ohne Furcht und mit gutem Gewissen handeln lassen. Diese Idee, dem Militär die Motive für ein Handeln mit gutem Gewissen zu geben, führte teilweise sogar zu theologisch nicht mehr nachvollziehbaren Umdeutungen, wie sie an dieser, wahrscheinlich sogar Herrn angenannt nicht bekannten Interpretation des Weizen-Unkraut-Gleichnisses zeigte. 1995 berichtete ein argentinischer Oberst, der an den Todesflügen der Diktatur teilgenommen hatte, bei denen die Opfer betäubt über dem Meer abgeworfen wurden, dass er nach einem solchen Flug den moralischen Beistand seines Kaplans gesucht habe und der hatte ihm geantwortet, Zitat, das war ein christlicher Tod, denn sie leiden nicht. Denn sogar in der Bibel ist die Ausrottung des Unkrauts auf dem weiten Feld vorgesehen. Ich führe diese Zitate nicht nur an, weil sie so beeindruckend sind, sondern weil sie zeigen, mit welchen Denkmustern wir es in Argentinien innerhalb der Kirche, aber auch in der Beziehung zwischen Kirche und Militär zu tun hatten. Natürlich haben nicht alle Bischöfe, nicht alle Generäle und wahrscheinlich nicht mal alle Militärkaplane so gedacht, aber diese Aussagen spiegeln durchaus eine wichtige Strömung innerhalb der argentinischen Allianz von Schwert und Kreuz wider. Und diese war wichtig für die Haltung der Kirche zur Militärdiktatur. In Chile hingegen haben andere Akteure größeren Einfluss auf das kirchliche Denken gehabt. Insbesondere der Jesuitenorden und hier vor allem der Priester Alberto Hurtado, der 2005 vom Papst heilig gesprochen wurde. Hurtado predigte schon in den 50er Jahren die Hinwendung zu den Armen. Er gründete den Hogar de Cristo, eine karikative Einrichtung für Obdachlose, die heute das größte Hilfswerk in Chile ist. Und vor allem die Jesuitenzeitschrift Mens Sache, die auch unter der Diktatur zu einem wichtigen Sprachrohr der religiösen Opposition wurde. Zusammen mit dem Bischof Manuel Larraín war er Berater der katholischen Aktion und beide, also der Bischof Larraín und der Priester Hurtado, waren Anhänger des Sozialkatholizismus und Befürworter einer progressiven Neuausrichtung der Kirche. Aufgrund ihrer charismatischen Persönlichkeiten prägten beide die Haltung der chilenischen Kirche weit über die 50er und 60er Jahre hinaus. Bischof Larraín hatte auch großen Einfluss auf das, was ich hier als mittelfristige Faktoren für die Haltung der Kirche zu den Diktaturen bezeichnen würde, nämlich die Aufnahme des Zweiten Vatikanischen Konzils in den jeweiligen Landeskirchen. Larraín hatte selbst als progressiver Bischof am Konzil teilgenommen und er sorgte zusammen mit dem Erzbischof von Santiago, Raúl Silva Henríquez, für die Umsetzung der Konzilsbeschlüsse in Chile. Es kam Mitte der 60er Jahre zu einer verstärkten Förderung von Basisgemeinden und Arbeiterpriestern, zu einer stärkeren Einbeziehung der Laien und zu einer kirchlichen Hinwendung zur Welt. All diese Veränderungen nach dem Konzil führten dazu, dass die chilenische Kirche schon vor dem Putsch stärker auf der Seite der Unterdrückten stand und auch die internen Konflikte mit marxistischen Priestergruppen besser lösen konnte, als dies in Argentinien der Fall war. Dort, also in Argentinien, reagierten die meisten Bischöfe nämlich eher ablehnend oder indifferent gegenüber den Reformbestrebungen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Viele Bischöfe sahen gerade in den nach dem Konzil aufkommenden progressiven Priesterbewegungen eine Herausforderung ihrer Autorität. Diese Autorität wurde dann mit dem Rückbezug auf traditionelle kirchliche Denkmuster und die Anbindung an den traditionellen Verbündeten, das Militär, verteidigt. Der Militärputsch kam vielen Bischöfen in dem innerkirchlichen Konflikt mit progressiven Priestern gerade recht, denn das Militär konnte die verloren gegangene Einheit der Kirche wiederherstellen, und zwar indem sie die Kirche von den störenden progressiven Elementen säuberte. Auch deshalb reagierten viele argentinische Bischöfe auf die Ermordung von progressiven Kirchenmitgliedern und sogar Bischöfen durch das Regime nur äußerst verhalten. Zu diesen sich historisch entwickelnden Faktoren kam dann noch die unmittelbare Situation vor und um den jeweiligen Putsch selbst. Zum einen prägten unterschiedliche Persönlichkeiten das Auftreten der Kirche. In Argentinien war bis 1976 der Militärvikar und Erzbischof von Paraná, Adolfo Tortolo, Vorsitzender der Bischofskonferenz. Von dem Herrn hier rechts im Bild haben Sie vorhin das schöne, lange Zitat gehört über die notwendigen Motive für das Militär, für das Handeln mit gutem Gewissen. Aufgrund seiner Position und seines charismatischen Auftretens prägte er sicherlich mehr die öffentlichen Verlautbarungen der Bischofskonferenz als andere, vielleicht progressivere oder militärkritischere Bischöfe. In Chile war der Erzbischof und Kardinal von Santiago, Raúl Silva Henríquez, Vorsitzender der Bischofskonferenz. Silva Henríquez war Präsident von Caritas und gründete unmittelbar nach dem Putsch ein Friedenskomitee, das sich den Opfern der Diktatur annahm. Auch in Chile ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Kardinal mit seinem deutlichen Eintreten für die Menschenrechte die Haltung der Bischofskonferenz insgesamt mitgeprägt hat. Zum anderen war die Erwartungshaltung der Kirche an die Militärs eine andere. In Chile ging man davon aus, dass das Militär nach kurzer Zeit die Regierung wieder abgeben würde und bei demokratischen Wahlen die Christdemokratische Partei gewinnen würde. Als sich herausstellte, dass dies nicht der Fall war und dazu die brutalen Menschenrechtsverbrechen immer deutlicher wurden, wurde die Kirche immer mehr zur moralischen Opposition gegen die Diktatur. In Argentinien hatte die Kirche ja traditionell gute Erfahrungen mit den Militärregierungen gemacht, sodass es auch diesmal keinen Grund gab, an den katholischen Werten der Junta zu zweifeln. Sie werden schon gemerkt haben, dass ich bei diesem kurzen Überblick über mögliche Erklärungsfaktoren einen relativ starken Gegensatz aufgebaut habe, der natürlich so nicht für alle Akteure und Kirchenmitglieder gilt. Ich habe hier nur die bisher in der Forschung vertretenen Ansätze nachgezeichnet, die zumindest die hegemoniale Entwicklung widerspiegeln. Dabei ist klar, dass auf beiden Seiten immer auch abweichende Meinungen und Tendenzen gab. Mir war es nur wichtig, diese Elemente hier zu nennen und damit nicht nur zu sagen, sondern tatsächlich auch inhaltlich zu zeigen, dass es eben ganz unterschiedliche historisch bedingte Faktoren gibt, die zumindest mitentscheiden, ob Gewalt religiös legitimiert oder religiös abgelehnt wird. Und damit komme ich zum Fazit. Wenn man die Situation zusammenfasst, dann wird klar, dass wir es während der letzten Militärdiktaturen in Argentinien und Chile in Bezug auf die Gewaltfrage mit einem komplexen Zusammenspiel zwischen Religion und Politik zu tun haben. Am ehesten religiös und häufig auch theologisch fundiert argumentierten die chilenischen Bischöfe und das argentinische Militär, dabei aber in der Ausrichtung diametral entgegengesetzt. Die argentinischen Bischöfe, zumindest als Kollektiv, also als Bischofskonferenz, und das chilenische Militär argumentieren eher politisch und strategisch. Einzelne argentinischen Bischöfe unterstützen dann die Gewalt noch theologisch, sodass die religiöse Aufladung der staatlichen Repression deutlich bestätigt wurde. Das argentinische Militär konnte also tatsächlich an Gottes Hilfe glauben bei seinem Kampf gegen die Subversion. In Chile führte die theologische Delegitimation der Gewalt durch die Bischöfe dazu, dass sich die Diktatur relativ bald nach anderen Legitimationsquellen umsehen musste und dadurch auch die Repressionsmethoden eingeschränkt wurden. Die Bischöfe entzogen dem chilenischen Militär also die Hilfe Gottes. Zugespitzt könnte man formulieren, in Argentinien haben wir es mit einem Staatsterrorismus zu tun, der auch aus religiösen Gründen begangen wurde. Und diese religiöse Dimension führte dazu, dass die Gewalt nicht mehr relativiert, nicht mehr eingeschränkt werden konnte. Die religiöse Aufladung der Repression ist auch ein Grund dafür, dass es in Argentinien wesentlich höhere Opferzahlen als in vergleichbaren anderen Diktaturen gab, wie zum Beispiel in Chile, wo der Katholizismus nicht in gleichem Ausmaß zur Gewaltlegitimation eingesetzt wurde. Durch den Vergleich der beiden Fälle wird deutlich, dass das Verhältnis der katholischen Religion zur Gewalt ambivalent ist. Herr Wolf hat auf einer Tagung in diesem Zusammenhang mal vom Zweiten Vatikanischen Konzil als Steinbruch gesprochen, aus dem sich sowohl progressive als auch konservative, sowohl pazifistisch gesinnte als auch gewaltlegitimierende Katholiken bedienen können. Ich denke, dass man diesen Steinbruchcharakter den meisten religiösen Texten zuschreiben kann, sodass man zur Erklärung des Phänomens der religiös motivierten Gewalt den Blick eben auch auf politische, ökonomische oder gesellschaftliche Bedingungen werfen muss. Die scheint mir eine Lehre zu sein, die auch in Bezug auf die Diskussion um den Dschihad nach dem 11. September 2001 gilt. Dann gilt der Steinbruchcharakter in ähnlicher Weise wohl auch für die heiligen Texte des Islams, sodass auch dort der Blick auf den historischen, politischen und sozialen Kontext eine Möglichkeit ist, die religiös legitimierte Gewalt besser zu verstehen und vielleicht auch besser einzudämmen. Dass dabei aus christlicher Sicht keine Überheblichkeit angebracht ist, dafür braucht es keines Blicks zurück ins Mittelalter. In Lateinamerika gab es auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts neben der christlichen Ablehnung von Gewalt auch immer noch die christlich legitimierte Gewalt und zwar im Ausmaß des staatlichen Terrors der Militärdiktaturen. Vielen Dank.
Im Hörsaal senden wir in dieser und der nächsten Woche Ausschnitte aus einer Ringvorlesung an der Westfälischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Münster unter dem Thema Religion und Gewalt – Erfahrungen aus drei Jahrtausenden Monotheismus. Der Einzelvortrag von Stefan Ruderer am 28.06.2011 trug den Titel »Mit der Hilfe Gottes – Die Militärdiktaturen in Argentinien und Chile«.
D-Radio Wissen. Hörsaal.